Radio 1. Nur für Erwachsene.
So, wir reden jetzt mal über eine Pflanze, die tatsächlich zu den ältesten Nutzpflanzen der Erde zählt, was Sie vielleicht nicht wissen. Diese Pflanze war vom ersten Jahrtausend vor Christus bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts weltweit sogar die am häufigsten angebaute Nutzpflanze. Man kann daraus alles Mögliche machen. Dämmstoff, Speiseöl, die Chinesen haben Papier draus gemacht, die Perser haben die Fasern genutzt, um Kleider draus zu nähen. Die Samen sind gegessen worden oder zu Mehl verarbeitet. Die allererste Gutenberg-Bibel, das finde ich immer ein schönes Detail, die allererste Gutenberg-Bibel bestand aus Hanfpapier. Christoph Kolumbus hat Amerika entdeckt an Bord eines Schiffes und dieses Schiff war natürlich ausgestattet mit Tauen aus Hanffasern und auch mit Segeln aus Hanf. Und nicht nur das, selbst die erste Levi's Jeans war aus Cannabis, wenn Sie so wollen, denn Hanf und Cannabis ist das Gleiche. Ab dem 1. Juli dürfen dann auch Cannabis-Clubs endlich Hanf anbauen im größeren Stil in Deutschland wegen der Cannabis-Teillegalisierung. Und über diese Anbaumethoden, darüber, was die da genau machen und wie die das machen, soll uns Jana Halbreiter mehr verraten. Sie ist nämlich Vorstand im Dachverband CAD, den Cannabis-Anbauvereinigungen in Deutschland. Frau Halbreiter, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, willkommen zum Radio 1 Radio Day Landwirtschaft und Ernährung. Wenn es also losgeht am 1. Juli, werden wir dann spätestens im Herbst überall in Deutschland blühende Landschaften sehen, wie früher mit Hanffeldern von Flensburg bis Konstanz?
Halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Warum?
Dass im Herbst bereits so viel blühen wird.
Weil die Pflanzen nicht hinterherkommen oder?
Nee, da wir tatsächlich erstmal die ganzen rechtlichen Gegebenheiten im Vorfeld checken müssen, bevor wir überhaupt irgendwas anpflanzen können. Juli bis Herbst wird sicherlich noch keine Felder werden da blühen.
Wird es denn überhaupt Felder geben oder eher so geschlossene Gewächshäuser?
Dadurch, dass wir sehr viele rechtliche Vorgaben haben, was die Sicherheitsauflagen angeht, gehen wir aktuell nicht davon aus, dass es sehr viel Freilandanbau geben wird. Schon gar nicht dieses Jahr.
Erzählen Sie uns was über diese gesetzlichen Auflagen für die in Cannabis-Clubs zusammengeschlossenen Anbauvereinigungen. Wir wissen schon, diese Auflagen sind hoch. Was verlangt der Gesetzgeber alles von Ihnen?
Beispielsweise, dass jegliche Gebäude und befriedete Besitztümer dieser Anbauvereinigung eben 200 Meter Abstand von Spielplätzen, Schulen und Jugendeinrichtungen haben müssen. Mhm. Sie dürfen von außen nicht erkennbar sein.
Was heißt das? Man darf kein Schild dran machen, hier wird Cannabis angebaut.
Man darf tatsächlich keine Werbung oder Ähnliches davor schalten. Man darf ein Namensschild dran haben, allerdings nichts, was zum Konsum anregt oder eben die Umliegenden darüber informiert, dass da Cannabis angebaut wird.
Mhm. Was noch?
Ja, dann haben wir sehr, sehr strenge Vorgaben zum Vorstand, der eben Auszüge aus dem Gewerbezentralregister ausgeben muss. Dann muss der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt muss in Deutschland sein. Dann haben wir noch dazu, dass eben keine Straftaten begangen worden sein dürfen. In sehr, sehr vielen Straftatbeständen.
Mhm.
Das reicht schon, wenn beispielsweise eine Straftat in Bezug auf die Abgabenordnung begangen wurde, was relativ schnell geht, wenn man seine Steuererklärung zu spät abgibt.
Wissen Sie,
oder da falsche Angaben gemacht hat?
Wissen Sie, wie die das in New York gemacht haben, im US-Bundesstaat New York? Da ist ja auch Cannabis legalisiert worden. Und dann hat der Staat New York alle Leute, die wegen geringfügiger Vergehen mit Cannabis im Gefängnis saßen, freigelassen. Und diese Leute waren die Ersten, die eine Lizenz bekommen haben, um Cannabis verkaufen zu dürfen. Da hat sich der Staat entschuldigt.
Ja, das habe ich auch schon gelesen, aber das halte ich für Deutschland sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird.
Natürlich treibt das bei Ihnen die Kosten in die Höhe, diese ganzen Auflagen. Was ist denn derzeit das Teuerste am Cannabisanbau für Cannabisclubs?
Also ein sehr großer Kostenfaktor wird der Strom sein.
Mhm.
Dadurch, dass es eben nicht im Freiland angebaut wird und unsere klimatischen Bedingungen nicht so ideal sind für jegliche Sorten. Dementsprechend hohe Stromkosten. Dann haben wir also für Berlin beispielsweise sind es hohe Mietpreise in Gewerbeflächen.
Ja.
Das geht natürlich hier in Quadratmeterpreisbereichen von 10 bis 30 Euro netto.
Mhm.
Und da sind wir ganz locker und schnell bei 5.000 bis 10.000 Euro an Miete. die eine Anbauvereinigung pro Monat zahlen muss.
Und die Ausrüstung ist auch nicht billig. Das wäre ja alles nicht weiter schlimm, wenn Sie Ihr Cannabis danach verkaufen könnten, aber der deutsche Staat verbietet Ihnen, Gewinne zu machen. Wer investiert denn in ein Unternehmen, bei dem Gewinne ausgeschlossen sind?
Das haben wir uns auch gefragt die letzten Monate und sind zu dem Schluss gekommen, dass da nicht sehr viele Angebote dazu da sind. Das wird alles tatsächlich nur Mitglieder getragen sein. Das heißt, diese Einstiegskosten für das Equipment und die ersten Monate, wo tatsächlich nicht hohe Mitgliedsbeiträge reinkommen, wird tatsächlich über die Mitglieder nur finanziert werden können.
Ich frage mal ganz ungeschützt, lohnt sich das denn für die Mitglieder? Wäre es für die nicht günstiger, sich auf dem Schwarzmarkt weiterhin zu versorgen mit Cannabisprodukten?
Na, der Schwarzmarkt ist natürlich so, dass da die ganzen Cannabisprodukte nicht geprüft sind. Ne? Da kann jeglicher Kram draufgesprüht sein oder eben, dass es tatsächlich kein THC-haltiges Cannabis ist, sondern Nutzhanfblüten, die mit irgendwelchen Cannabinoiden, die chemisch hergestellt wurden, besprüht wurden. Und das ist natürlich sehr viel gesundheitsschädlicher als reines, ordentlich sauberes, angebautes Cannabis aus den Anbauvereinigungen, wo die Mitglieder auch die Übersicht über den Anbau haben und mithelfen beim Anbau. Und es ist natürlich immer schöner, so was Eigenes, Geerntetes zu genießen, anstatt dass irgendwo, wo man nicht weiß, was drin ist, wo man sich mit irgendwelchen es ist natürlich so, dass das alles an Orten abgegeben wurde, wo es auch andere Substanzen zu kaufen gibt. Und das ist für die Mitglieder halt nicht der Fall, weil sie tatsächlich nur legalen Bezug nehmen.
Das ist ja auch der Grund für diese Cannabis-Clubs. Was meinen Sie, ab wann können die Mitglieder der Cannabis-Clubs erstmals ihre Cannabis-Produkte tatsächlich dann auch konsumieren, genießen?
Das hängt sehr stark davon ab, wie schnell die Lizenzen tatsächlich vergeben werden, beziehungsweise die Erlaubnisse erteilt von den Behörden, die ja zum Teil noch nicht mal feststehen.
Aha.
Genau, also das ist ja jetzt so, dass ab 1. Juli erstmal das Gesetz für die Anbauvereinigung in Kraft tritt. Vorher, laufen die ganzen Vorbereitungen und wir haben tatsächlich noch in Berlin noch keine Informationen, wer jetzt tatsächlich für die Erlaubniserteilung zuständig ist. Und die ganzen Unterlagen, die gesendet werden müssen, beispielsweise das Führungszeugnis, das muss ja ein behördliches sein. Das kann man auch erst beantragen, wenn man weiß, an welche Behörde das geschickt werden muss.
Verstehe.
Und das alles ist so ein bisschen, was den zeitlichen Kapazitätsrahmen nach hinten verschieben wird. Und wir rechnen jetzt so seriös mit Herbst. Also tatsächlich, dass wir im Herbst erst beginnen können anzupflanzen. Und dann die 3 Monate eben, die das dauert, bis es tatsächlich erst erntereif ist, dann die Nachbearbeitung, also das Trocknen, Aushärten. Also vor November, Dezember rechnen wir jetzt nicht damit, dass auch nur ein Gramm an die Mitglieder ausgegeben werden kann.
Das sagt Jana Halbreiter. Sie ist Vorstand im Dachverband CAD, den Cannabis-Anbauvereinigungen Deutschlands, am Radio 1 Radio D Ernährung und Landwirtschaft. Danke, dass Sie bei uns waren.
Sehr gern.